Fünfter Brief. Aus den Vorlesungen, welche Kant als akademischer Lehrer gehalten hat, können Sie freilich schon annehmen, mit welchen Wissenschaften er sich ausschließlich beschäftigte, und die schriftlichen Dokumente seines Geistes charakterisieren nicht allein seine Verstandeskräfte, sondern auch den Umfang seiner Gelehrsamkeit. Aber beides reicht denn doch nicht hin, das Detail seiner Kenntnisse und seiner wissenschaftlichen Beschäftigungen völlig abzuschätzen, daher ich Ihnen meine Bemerkungen darüber mitteilen will. Kant war im eigentlichen Sinne des Wortes ein Universalgelehrter. Er hatte mit seinem Geiste das ganze Gebiet menschlicher Kenntnisse umfasst und war allenthalben bis ins genaueste Detail eingedrungen. Es gibt keinen Gegenstand aus dem Umfange sowohl ernster Wissenschaften als des gemeinen Lebens, den er nicht einer genauen Prüfung unterworfen und von welchem er nicht alles Wissenswerte eingesammelt hätte. Zuerst führte ihn sein spekulativer Kopf hin, der überall Nahrung suchte. Letzteres erleichterte ihm sein ungeheures Gedächtnis, das ein vastes Repositorium ausgebreiteter Gelehrsamkeit war. Er hatte die ganze klassische Literatur der Griechen und Römer vollkommen inne, obgleich er die Griechen nicht alle im Original studiert zu haben schien. Sein lateinischer Stil war etwas schwerfällig, und seinem lateinischen Ausdrucke fehlte es auch an Leichtigkeit, weil er in beiden zu wenig Übung hatte. Er besaß eine umfassende Altertumskunde aller Völker und eine ebenso ausgebreitete Kenntnis der alten, neuen und neuesten Geschichte und vorzüglich der Erde nach ihren verschiedenen Epochen. Er hatte viele statistische, politische, ökonomische und naturhistorische Kenntnisse eingesammelt. Dass er die ganze philosophische Literatur alter und neuer Völker innehatte, dass er ein großer Mathematiker, Physiker und Astronom war, wissen Sie aus seinen Werken. Aber er besaß auch ebenso viele Kenntnisse in allen übrigen Teilen der angewandten Mathematik. Seine vorzügliche Kenntnis in der Chemie habe ich schon berührt. Er hatte auch eine ziemliche Bekanntschaft mit der neuen ästhetischen Literatur. Mit allen diesen Wissenschaften verband er noch eine genaue Kenntnis der Religionsurkunden der Christen, Juden und anderer Völker und viele theologische Gelehrsamkeit. Auch hatte er viele medizinische Kenntnisse eingesammelt. Von den neuen Sprachen verstand er Französisch, sprach es aber nicht. Auf diese eben angeführten Wissenschaften, in welchen Kant besonders als Gelehrter sich auszeichnete, bezogen sich fortwährend seine wissenschaftlichen Beschäftigungen. Noch in den letzten Jahren seines akademischen Lehramts las er mit vielem Geschmack die römischen Klassiker, besonders studierte er den Seneca zum Behuf seiner praktischen Philosophie. Auch las er mit Vergnügen die neuen klassischen Werke der Deutschen und Franzosen. Er las auch bisweilen theologische Schriften und freute sich über den systematischen Zusammenhang dogmatischer und moralischer Lehrgebäude. So äußerte er sich einmal über Michaelis, dass, wenn man ihm nur das Prinzip, worauf er sein System gegründet, zugebe, alles Übrige schlussgerecht auseinanderfolge und vollkommen zusammenhänge. Am meisten aber studierte er die Schriften, welche uns mit der Erde und ihren Bewohnern bekannt machen, und es ist gewiss keine Reisebeschreibung vorhanden, welche Kant nicht gelesen und in sein Gedächtnis aufgefasst haben sollte. Je mehr Kants Geist reifte und alles, was Philosophie heißt, aus sich selbst schöpfte, desto mehr erholte er sich durch ausschließliche Lektüre über Gegenstände der Natur und der Sinnenwelt. Dies war gleichsam das Eiland, auf welchem er sich von seinem hohen Ideenfluge ausruhte. Hier fand er Stoff zur Anwendung seiner metaphysischen Begriffe. Eine besondere Aufmerksamkeit widmete er den Idiotismen und den verstümmelten Ausdrücken in seiner Muttersprache, um den eigentlichen Sinn derselben aufzusuchen, worin er auch wirklich ein Meister war. Zum Beispiel Karmaus erklärte er für Kram aus, Helpolium für Help hol M und anderes mehr. Mit diesen Sprachforschungen unterhielt er oft seine Freunde und die Gesellschaften, welche er besuchte, und er erregte durch den dabei geäußerten Witz und Scharfsinn Bewunderung und Vergnügen. Kants eigene Bibliothek war nicht bedeutend und enthielt sehr wenige neuere Werke, diejenigen ausgenommen, welche ihm von ihren Verfassern waren zugesandt worden, die er aber auch größtenteils an seine Freunde wieder verschenkte. Er las in den letzten Jahren fast lauter ungebundene Bücher. Der Buchhändler Nicolovius, der sein ehemaliger Schüler war, mit ihm im freundschaftlichen Verhältnisse stand und seine Werke verlegte, schickte ihm immer den Messkatalog seines Sortiments zu, worauf sich Kant die Bücher zu seiner Lektüre notierte und nach aus dem Laden abholen ließ. Mehr aber als der tote Buchstabe war der lebende Mensch ein Gegenstand seines sorgfältigen Studiums. Sein Wissen war nicht bloß eine Büchergelehrsamkeit, sondern es war aus dem Leben selbst geschöpft. Wie einst die Weltweisen des Altertums im Umgange mit der Welt und mit den Menschen ihren Geist bildeten und mit Kenntnissen bereicherten, so tat es auch Kant. Er suchte den Menschen in seinen verschiedenen Verhältnissen auf, er durchspähte ihn mit seinem Forscherblick und erwarb sich dadurch die tiefe Menschenkenntnis, welche er durch sein ganzes Leben und durch seine Schriften beurkundet hat. Und obgleich er nie gereist war, so bot ihm doch seine Vaterstadt, sein Ruhm und sein Amtsverhältnis Gelegenheit genug dar, Menschen aus allen Ständen und Nationen und in den verschiedensten Lebenssituationen kennenzulernen, welche Gelegenheit er auch mit aller Sorgfalt benutzte. Auf diese Art schritt Kant bis in die letzten Jahre seines Lebens mit seinem Zeitalter fort. Er hielt sich in vertrauter Bekanntschaft mit dem Gebiete der Wissenschaften und vermehrte als Greis noch den Reichtum seiner Kenntnisse, bis endlich mit seiner Erinnerungskraft dieser in einem langen Leben mühsam eingesammelte Schatz der Gelehrsamkeit noch vor seinem Tode auf immer verloren ging.